Thomas, kannst du mal so berichten, wie es jetzt den Jesidinnen und Jesiden in Deutschland beziehungsweise dann vielleicht auch im Irak geht, die jetzt hier in großem Stil abgeschoben werden? Und wen betrifft das überhaupt unter den Jesidinnen?
Okay, dann fangen wir mit Deutschland an, ja? Im Moment sind vermutlich bis zu 30.000 Jesidinnen und Jesiden, die nach Deutschland geflohen sind, von Abschiebung bedroht, weil viele einfach den sogenannten subsidiären Schutz hatten, weil nach dem Völkermord einfach festgestellt worden ist, dass es da eine Gruppenverfolgung im Irak gäbe. Und diese Feststellung ist zum ersten Mal vorletztes Jahr, dann nochmal letztes Jahr von verschiedenen Gerichten aufgehoben worden. Und dann gab es, weil wir da auch alle sehr für gekämpft haben, noch von einigen Bundesländern einen Abschiebestopp, vor allen Dingen für jesidische Frauen und Kinder. Die sind alle ausgelaufen, weil das können Bundesländer immer nur für eine gewisse Zeitspanne verhängen. Und von Nancy Faeser, also vom Bundesinnenministerium, gab es wirklich Widerstand, sich für einen generellen Abschiebestopp einzusetzen, sodass jetzt im Prinzip ja von überall, soweit ich weiß, abgeschoben werden kann und auch abgeschoben wird in den Irak. Vor allen Dingen, weil eben es ein Rücknahmeabkommen jetzt mit der irakischen Regierung gibt. Das heißt, einfach technisch ist Abschieben in den Irak, anders als in viele andere Länder, recht gut möglich. Und ja, und man möchte halt vor allen Dingen dann in den Statistiken sich damit auf die Brust schlagen, wie viele Leute einfach zurückgeschoben worden sind.
Ja, man hört das ja immer wieder in Fernsehinterviews oder Talkshows, wie toll das alles verbessert geworden ist, wo man sich fragen könnte, was ist eigentlich besser geworden, wenn man die Leute abschiebt. Aber das ist nur mal am Rande.
Genau.
Gut, so, und jetzt, dann, was erwartet die Menschen im Irak?
Na ja, gut, erstmal bleiben wir noch mal einen Moment bei Deutschland. Also ist da eben viele auf diesem subsidiären Schutz und keinem individuellen Asyl anerkannt sind, aber hier Familie haben, sich versucht haben zu integrieren, trifft es momentan Leute, die arbeiten, die zum Teil in psychiatrische Behandlung sind. Das war so ein Fall, den wir hatten letztens aus Sachsen-Anhalt, die sich hier ihre Zukunft in Deutschland aufbauen wollten. Das ja, muss ich nochmal betonen, für Jesiden, auch sozusagen für Jesiden als Volk in Anführungsstrichen, ganz, ganz wichtig ist. Denn neben dem Irak lebt in Deutschland die zweitgrößte jesidische Community weltweit. Ne? Und dadurch spielt einfach Deutschland eine große Rolle für Jesiden, ganz besonders nach dem Völkermord 2014. Dass die Zahl von Jesiden, die abgeschoben werden, es ist schwer, das einfach herauszufinden, weil die ja als Iraki einfach geführt worden werden und nicht spezifisch als Jesiden. Es geht in die Hunderte. Aber Tatsache, dass so abgeschoben wird, hat natürlich innerhalb der jesidischen Gemeinschaft hier in Deutschland für Angst und Schrecken gesorgt. Weil es kann halt wirklich jetzt jeden oder jede, die eben nur so einen subsidiären Schutz hatte und noch nicht länger als 5 Jahre in Deutschland ist, jederzeit treffen. Und man kann sich vorstellen, was das für eine Stimmung unter Jesidinnen und Jesiden auch in Deutschland mit sich bringt, die sich ja in der Regel kennen. Viele sind miteinander verwandt. Das heißt, mit diesen Abschiebungen setzt man die Überlebenden eines Völkermordes, die jetzt nochmal sozusagen Angst und Schrecken.
Zwischenfrage, Verständnisfrage. Du hattest eine Grenze von 5 Jahren genannt. Wie hängt das zusammen?
Ja, in der Regel ist die Praxis, dass wenn du nicht auffällig geworden bist und einigermaßen integriert etc. und dich 5 Jahre lang in der Bundesrepublik aufgehalten hast, dass du dann einen langfristigen Aufenthaltstitel bekommst. Also das war bisher zumindest praktisch die Frage, ob Sie das jetzt Änderungen vornehmen wollen oder nicht mit Ihren Verschärfungen von Asyl- und Ausländerrecht, wird man sehen.
Dann lass uns ein bisschen auf den Irak schauen. Da hat sich ja die irakische Regierung auch verpflichtet, Leuten, die sie abnehmen, dann auch zu helfen. Wie sieht es damit aus?
Nichts. Also das Problem ist ja, ein Großteil der Überlebenden des Genozids von 2014 lebt bis heute noch in Lagern im Nordirak, ja, in Irak-Kurdistan. Lager ist, inzwischen sind es fast wie so provisorische Dörfer oder Städte. Das passiert mit Flüchtlingslagern, wenn sie sehr, sehr lange irgendwo sind und haben extrem wenig Perspektiven. Dasselbe gilt auch für diese Herkunftsregion der Jesiden, da der Sinjar-Gebirge, das ja damals vollkommen zerstört worden ist und heute immer noch auch ein Zankapfel zwischen unterschiedlichen Akteuren in der Region, also Türkei, PKK, Iran, also dieses Sinjar ist nicht sicher und es gibt extrem wenig ökonomische oder Zukunftsperspektiven für die dahin zurückkehren. Das heißt, wer momentan abgeschoben wird, und Kollegen von mir hatten da jetzt auch ein bisschen mit ein paar gesprochen, die zurückgeschoben wird, ist relativ perspektivlos. Die Leute wollten natürlich in Deutschland bleiben und hatten ihre Zukunft in Deutschland gesehen. Die fallen dann erstmal ihren nicht besonders wohlhabenden Familien in der Regel sozusagen finanziell zur Last. Und die Vorstellung, dass die irakische Regierung sich da jetzt mit irgendwelch gearteten Beschäftigungsprogrammen oder so um sie kümmert, ist natürlich illusorisch. Und dazu kommt, was ganz wichtig ist, die Versorgung und humanitäre Unterstützung der Jesiden im Irak ist ganz, ganz maßgeblich, hat die USA das getätigt. Also USAID, und wie wir alle wissen, war eines der ersten Einrichtungen, die Trump-Musk Kürzungsorgie in den USA zum Opfer gefallen ist, die Entwicklungshilfe, eben USAID. Das heißt, von im Prinzip einem Tag auf den anderen ist da in den Camps im Nordirak eine wahnsinnige finanzielle sozusagen Unterstützung für Gesundheitsversorgung, Kindergärten und so weiter einfach weggebrochen, die bis heute nicht substituiert ist. Das heißt, durch Trumps Politik hat sich die ökonomische und soziale Lage von Jesidinnen und Jesiden im Irak nochmal verschlechtert.
Also dieser Völkermord, das hatte ja seine Grundlage in einer jahrhundertelangen Ausgrenzung gegen diese religiöse kurdische Gruppe von Jesidinnen. Wie sieht es damit aus? Wie geht die Verwaltung, wie geht der Staat mit denen um? Wie ist das mit Nachbarn?
Also gemischt, eines der großen Probleme ist, dass die Jesidinnen und Jesiden, die im Nordirak leben, also in den Lagern, ja statistisch als internal displaced persons, also in Binnenvertrieben im Irak gelten. Und die irakische Regierung hat in den letzten Jahren ein relativ großes Programm, IDPs zurückzusiedeln, was bei Arabern aus dem sunnitischen Dreieck, wo es jetzt relativ ruhig ist, also kein großes Problem ist. Das heißt, statistisch waren diese Jesiden immer noch die größte Gruppe von IDPs. Und letztlich hat der Irak da einen kleinen Trick gemacht, der natürlich wieder auf Unkosten der Jesiden gegangen ist, nämlich so eine Art von Rücksiedlungsprämie angeboten von $1,000. Und wenn man diese Rücksiedlungsprämie in Empfang nimmt, ist man sozusagen offiziell in den Sinjar zurückgegangen und verschwindet aus den Statistiken. Der Fakt ist, ganz, ganz viele haben sich dafür diese Prämie angemeldet, weil sie einfach arm sind und sich das Geld gut gebrauchen können, entweder kurz in den Sinjar zurückgekehrt und gesehen, da gibt es keine Zukunft, und dann wieder nach Duhok zurückgekehrt und da sind gleich im irakischen Kurdistan geblieben. Das hat aber dazu geführt, dass jetzt selbst in den Lagern ungefähr 30%, die da leben, nicht mehr als Binnenvertriebene registriert sind und gewisse Leistungen dadurch nicht mehr bekommen. Ja? Das ist eines der weiteren Probleme, die momentan akut sind. Dieses Gebiet um den Sinjar, gibt es viele auch arabisch-muslimische Dörfer drumherum, aus denen es damals auch Leute gab, die wirklich kollaboriert haben. Der Sinjar liegt ja da an der syrischen Grenze. Wie man den je wirklich so sichern kann, dass das Mensch, also das Jesiden, da wirklich ohne Angst leben können, ist auch nach 10 Jahren vollkommen unklar. Und darum ist es eben der Fall, dass im Irakisch-Kurdistan, wo die Sicherheit wesentlich größer ist, immer noch so viele leben, auch wenn das eben ein Leben dann in Camps und provisorischen Unterkünften ist.
Ja, nun hatte ja Deutschland damals, als der Völkermord geschehen ist, da sehr große Ankündigungen gemacht. Steinmeier hat sogar was von einer zweiten Heimat der Jesidin, nämlich recht im Sinne, gesprochen. Ist aber nichts geblieben.
Nein, also das sind ja die Petitionen auch und die Aufforderungen, die nun, als es mit den Abschiebungen losging, von jesidischen Organisationen, von ihren Unterstützern. Wir haben das zusammen damals auch pro Asyl gemacht. Also einerseits ganz klar auf die katastrophale Lage vor Ort hinzuweisen und dann eben zu sagen, also Entschuldigung, wenn ihr als Bundestag einen Völkermord parteiübergreifend anerkennt und das Ganze paar hundert Meter vom Holocaust-Denkmal mit den entsprechenden schwülstigen Formulierungen, dann wäre das Minimum, da jetzt nicht mit Abschiebungen anzufangen und da die jesidische Gemeinschaft in Deutschland wirklich erneut zu traumatisieren, also in Angst und Schrecken zu versetzen. Das Interessante ist, irgendjemand hat dann mal ein bisschen recherchiert und bei der damaligen Bundesregierung, bei der juristischen Beratung oder beim Bundestag angerufen und die Antwort kommt ja eine Anerkennung eines Ereignisses als Völkermord zieht keine juristischen Konsequenzen nach sich für die Betroffenen. Das heißt, so traurig und zynisch das klingt, das waren schöne Worte, das Minimum, Menschen nicht abzuschieben von einer Gruppe, die ja vollkommen überschaubar ist. Es sind ja nicht Hunderte von Millionen, sondern es gibt insgesamt ein paar hunderttausend Jesiden im Irak und es betrifft in diesem Fall wirklich ganz konkret maximal 30.000 jetzt in Deutschland. Also das sind ja keine Zahlen, mit denen man jetzt die ganz großen Horrorszenarien von überlaufenden Grenzen und Ähnliches noch an die Wand malen kann.